NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Und dazu begrüßt Sie aus dem NDR-Studio in Osnabrück Alexander Wulfert. Und wir beginnen die Sendung mit einem Fall aus dem Emsland, der aktuell für großes Aufsehen sorgt. Im vergangenen Herbst wurden in Maisfeldern in Börger mehrere Überreste von Schafen gefunden. Zumindest einigen der Kadaver konnte der Tierhalter zugeordnet werden, erklärte das Veterinäramt. Revierpächter erheben nun genau gegen diesen Mann neue Vorwürfe und gegen das zuständige Veterinäramt. Weitere Informationen von Caroline Kempe.
Hopp, hoch, komm!
Ein Revierpächter hilft einem Schaf auf der Weide beim Aufstehen. Viele seiner Artgenossen liegen noch auf dem Rücken und zappeln verzweifelt mit den Beinen. Ihre Wolle ist so lang und schwer, dass sie von allein nicht mehr aufstehen können. Revierpächter haben diese Bilder dem NDR geschickt und den Vorfall beim zuständigen Veterinäramt des Landkreises Emsland gemeldet. Das habe aber bislang viel zu wenig gegen den Tierhalter getan, meint Revierpächter Hans Müller-Ricken.
Das Veterinäramt des Landkreises hat so gut wie nichts unternommen. Man kann sich die Tierquälerei nicht mehr anschauen.
Die Behörde hat nach eigener Aussage dem Schäfer bislang bei Verstößen Anordnungen und Bußgelder auferlegt. Das reicht nicht, finden die Revierpächter.
Eigentlich müsste so einer Tierhaltungsverbot haben, weil er in den ganzen Jahren nichts unternommen hat und nichts verbessert hat.
Denn es sind nicht die ersten Vorwürfe gegen ihn. 2024 entdeckten Revierpächter mehrere tote Schafe in Feldern. Einige von ihnen konnte das Veterinäramt dem Schäfer zuordnen. 2013 berichtete Panorama 3 über unzählige Schafskadaver im Stall des Tierhalters. Ob er seitdem wirklich, wie Revierpächter sagen, nichts unternommen hat, um die Situation für seine Schafe zu verbessern, lässt sich nicht überprüfen. Der Schäfer möchte sich nicht öffentlich äußern, erklärt aber in einem kurzen Gespräch, dass die Schafe tatsächlich seit über einem Jahr nicht mehr geschoren worden sind. Das werde aber in wenigen Tagen nachgeholt. Das Veterinäramt erklärt auf Anfrage des NDR, dass der Schäfer engmaschig kontrolliert werde. Sollten diese Kontrollen zu entsprechenden Ergebnissen führen, könne ein teilweises oder vollständiges Tierhaltungsverbot folgen.
Und mehr über dieses Thema können Sie auch heute Abend im NDR-Fernsehen sehen bei Hallo Niedersachsen ab 19.30 Uhr. Dass der Schnitt einer Scherbe gefährlich ist und eventuell auch schwere Infektionen auslösen kann, das ist eigentlich jedem klar. Deshalb gehören Scherben auch definitiv nicht dorthin, wo Kinder spielen. Aber genau das ist jetzt in Papenburg auf einem Kinderspielplatz geschehen. Dort wurden zahlreiche Glasscherben zum wiederholten Mal verteilt. Und einen ähnlichen Fall gibt es in Ankum. Dort haben Unbekannte schon wieder Aufkleber mit Rasierklingen präpariert. Lena Bartke, du hast in diesen Fällen recherchiert. Weiß man denn schon etwas über die Hintergründe?
In Papenburg geht die Stadt aktuell davon aus, dass Jugendliche für die Scherben verantwortlich sind. Die fanden sich unter anderem auf Spielgeräten, aber so haben es Bürgerinnen und Bürger wohl berichtet, auch im Sandkasten. Wie die Scherben ausgerechnet im Sand gelandet sind, ist allerdings noch unklar. Die Polizei ermittelt jetzt jedenfalls wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und hat bereits angekündigt, dass der betroffene Spielplatz in Zukunft häufiger von Polizeistreifen kontrolliert werden soll. Die Stadt Papenburg bittet auch alle Eltern, ihre Kinder dafür zu sensibilisieren und klarzumachen, wenn sie Scherben finden, nicht anfassen, sondern einen Erwachsenen um Hilfe bitten. In Ankum wurden die Rasierklingen unter VfL-Aufklebern gefunden. Auch da heißt es, wenn weitere Aufkleber auftauchen, nicht selbst entfernen, sondern die Polizei informieren. In beiden Fällen gab es glücklicherweise bisher keine Verletzten.
Informationen waren das von Lena Bartke. Es sind eigentlich nur 6 erhabene Punkte. Doch je nachdem, wie diese Punkte angeordnet werden, ergeben sie eine eigene Schrift, die Braille-Schrift. Louis Braille hat die Punktschrift, wie wir sie heute kennen, vor 200 Jahren erfunden. Mit ihr können sehbehinderte Menschen lesen und schreiben. Und wie das funktioniert, zeigt uns heute zum Tag der Sehbehinderten Leo aus Läden im Emsland in seinem Schulalltag.
Hier, das ist ja eigentlich ein Viereck, nur das hier, das ist ja eigentlich eine Katsche drin.
Matheunterricht in der 6a des Kreisgymnasiums in Haselünne. Was die anderen Kinder sehen können, erfüllt Leo Kraschnicki durch eine zusätzliche Tastaturzeile an seinem Laptop.
Also die Braillezeile kann man so sehen und den Laptop, das kann man so sehen, als wenn das ein Heft wäre. Für die Sehenden ist das ein Heft. Nur ich kann ja nicht sehen, was im Heft drin ist. Und auf der Braillezeile kann ich das
Der 11-jährige Liu ist ohne Augen auf die Welt gekommen und trägt Prothesen. Deswegen hat er die Brailleschrift, also die Schrift mit den Pünktchen, gelernt. Damit er so normal wie möglich im Unterricht mitmachen kann, unterstützt ihn seit der ersten Klasse seine Schulbegleiterin Karin Knoll.
Welche Punkte hat denn zum Beispiel das L?
Das L hat 1, 2, 3.
Und das I?
Das I hat 2, 4.
Alles das, was wir sehen können und nicht beschrieben ist, da ist natürlich eine Grenze. Da muss ich erklären.
Doch ansonsten ist das Blindsein für Leo Alltag. Er trifft sich mit Freunden und muss für die Schule lernen.
Also, das ist eigentlich normal.
Am liebsten spielt er Fußball. Das macht er auch im Blindenfußballverein. Und Leo liest gerne Abenteuerbücher. In Brailleschrift, versteht sich.
Meine Kollegin Anke Hoffmann hat Leo begleitet. In unserem Verkehrsfunk haben Sie es gehört. Der Pfingstverkehr rollt, die Straßen sind voll. Da denkt sich so mancher wahrscheinlich, gut, dass ich hier geblieben bin. Doch was mache ich mit den freien Tagen bei dem Wetter? Eine Möglichkeit, den Deutschen Mühlentag am Montag nutzen. Dabei öffnen bundesweit historische Mühlen ihre Türen, auch in unserer Region. Hauptsächlich sind das Windmühlen, zum Beispiel in Bramsche, aber auch Wassermühlen sind mit dabei, zum Beispiel die Gellenböcker Mühle in Hagen. Meine Kollegin Sontje Mölders ist schon mal auf Mühlenmission gegangen.
Umgeben von Bäumen steht das Hauptgebäude der Gellenböcker Mühle direkt am Goldbach. Ein typisches großes Wasserrad sucht man hier aber vergeblich. Das wurde Ende der 1920er Jahre schon durch eine Turbine ersetzt. Und die läuft noch immer. Klaus Flacke führt durch die Mühle und erklärt:
Wenn es regnet, können wir den ganzen Tag mit Wasserkraft die Mühle antreiben. Ansonsten geht es nur stundenweise. Dann muss man wieder anstauen, warten, bis der Bach wieder voll ist.
Damit trotzdem regelmäßig einmal im Monat Mehl gemahlen werden kann, gibt es hier zusätzlich einen elektronischen Mahlgang. Die Mühle wird ehrenamtlich von einem Verein geführt. Hier geht es ganz um das Wissen, Können und Weitergeben. Das Motto des immateriellen Kulturerbes. Denn die Handwerksmüllerei wurde 2018 in den Katalog der UNESCO aufgenommen, als erhaltenswerte Tradition. Mittlerweile läuft gewerbliche Müllerei nämlich anders ab.
Heute hast du an jedem Mahlgang einen Motor, hast Walzenstühle. Walzenstühle sind meistens Keramik- oder Metallwalzen drin, die das Korn zermahlen. Und da sind auch meistens 20 oder 30 Mahlstühle auf einem Mahlboden. Wir haben nur noch einen funktionierenden Mahlgang, den wir mit Wasserkraft antreiben, ehemals drei Mahlgänge, wovon höchstwahrscheinlich immer nur zwei in Betrieb waren, um den dritten eben instand zu halten.
Und dieses immaterielle Kulturerbe wird bei uns in der Region nicht nur in der Wassermühle in Gellenbeck weitergegeben. Auch eine Windmühle trägt die offizielle Plakette. Die Ostmühle Gildehaus in Bad Bentheim.
Und soweit unsere Berichte und Meldungen. Die Wetteraussichten noch. Morgen gibt es ebenfalls einen Wechsel aus Sonne, Schauern und Gewittern bei 18 Grad. Und das war Wir in Niedersachsen aus dem Studio Osnabrück mit Alexander Wohlfahrts.